Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
Um 20.20 Uhr fallen neben dem Ulmer Münster 4 Schüsse. Passanten schreien und rennen panisch los, ein Polizist brüllt, für kurze Zeit herrscht Chaos. Und dann wird es ganz still. So endet am Freitag, den 26. Januar 2024, eine Geiselnahme bei Starbucks in Ulm. Monate später im Gerichtsprozess zeigt sich, wie groß das Leid ist, das der 44-jährige Täter, ein ehemaliger Bundeswehrsoldat, über seine Opfer gebracht hat. Und gleichzeitig verfestigt sich im Laufe des Verfahrens der Eindruck, dass die Geschichte dieser Geiselnahme keine Schwarz-Weiß-Geschichte ist. Der Richter, der wird am Ende sagen, das Geschehen habe eine menschliche Tragik auf allen Seiten. Für die Geiseln, aber auch für den Geiselnehmer. Mein Name ist Moritz Klaus und in dieser Folge von Akte Südwest sprechen wir über die Geiselnahme am Ulmer Münsterplatz. Zu Gast ist diesmal meine Kollegin Ulrike Schleicher. Sie ist Reporterin in unserer Ulmer Lokalredaktion und sie hat über den Prozess gegen den Ulmer Geiselnehmer berichtet. Hallo Ulrike.
Hallo Moritz.
Der Fall, über den wir heute sprechen, der ist einer, der sehr viele Menschen in Ulm und der Region bewegt hat. Das hängt natürlich damit zusammen, auch dass er sich mitten in der Innenstadt abgespielt hat, an einem Ort, den viele kennen. Aber wenn man am Morgen nach der Geiselnahme an dem Café am Münster vorbeigegangen ist, dann konnte man fast den Eindruck bekommen, dass da gar nichts geschehen ist, oder?
Ja, das stimmt. Das war eigentlich echt unspektakulär. Also da war natürlich die Scheibe zerbrochen und es hing so ein Karton unten dran, da wo dieser Riss war. Ich glaube, da stand gar nichts dran. Erst ein bisschen später kam dann die Ansage von Starbucks, dass man am Montag wieder aufmache, sozusagen. Ja, sehr unspektakulär.
Wie war es denn allgemein in der Stadt? Wie war die Stimmung, nachdem die Menschen in Ulm mitbekommen haben, was da am Abend davor passiert ist?
Das war dann ja der Samstag und in Ulm ist am Samstag immer Wochenmarkt und direkt da um die Starbucks-Filiale rum. Und natürlich, es war Thema Nummer eins. Das muss man sagen, es gab nichts anderes und manche Marktbeschicker waren wirklich schon davon genervt. Die haben nichts anderes gehört, sie wurden darauf angesprochen, als ob sie was wüssten. Die andere Reaktion war von vielen oder die meisten waren sehr erleichtert, muss man sagen. Also natürlich ist es eine Mischung aus Neugier. Vielleicht weiß einer doch noch mehr, so nach dem Motto. Und es ist aber auch eine Erleichterung gewesen, dass nichts passiert ist, insofern, dass es keine toten Geiseln gab, dass der Geiselnehmer verletzt war. Da wusste man noch nichts Genaues drüber. Aber war auch klar, er ist nicht gestorben bei dem Einsatz. Wir hatten auch Leute, die eher betroffen waren, Leute, die in den Häusern um Starbucks rum gelebt haben und die nicht zu ihren Familien konnten. Die haben wir einen Vater erwischt, der das geschildert hat, wie viel Angst er ausgestanden hat um seine Familie. Wer sich sehr geärgert hat aus bestimmtem Grund, war der Oberbürgermeister, der damalige noch, Gunter Zisch, der diese Schaulustigen kritisiert hat. Das Übliche heute mit Handys irgendwo an dem Tatort zu stehen, Filme zu drehen oder Fotos zu schießen. Und obwohl die Polizei dringend gebeten hat, aufgefordert hat, wegzugehen, eben doch nicht weggegangen zu sein und dadurch Einsätze zu gefährden, sich selbst und andere zu gefährden, er hat es dann als wirklich verantwortungslos bezeichnet und hat gleichzeitig natürlich auch die Arbeit der Polizei und der Rettungsdienste gelobt. Und natürlich auch die Notfallseelsorge, denn es war ja klar, dass die Geiseln erstmal versorgt werden müssen, psychisch vor allem.
Wir werden jetzt mal auf den groben Ablauf der Geiselnahme eingehen, um besser zu verstehen, was da überhaupt mitten in der Stadt passiert ist. Danach sprechen wir dann über Details und darüber, was vor dieser Tat geschehen ist. Und wir reden darüber, wie die Geiseln dieses Verbrechen erlebt haben und wie stark es sie belastet hat.
Dieser Podcast wird von der Systemhaus Ulm GmbH unterstützt. Arbeiten Sie mit kriminell veralteter Software? Läuft vieles nicht mehr rund? Wünschen Sie sich mehr Tempo? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH der richtige Ansprechpartner für Sie. Stecken Sie nicht mehr fest in unsicheren und komplizierten Systemen. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Die Software-Experten der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf den neuesten Stand. Hochqualifizierte Entwickler bauen maßgeschneiderte Softwarelösungen, die perfekt zu Ihren Aufgaben passen. Aber das ist noch nicht alles. Die Systemhaus Ulm GmbH optimiert auch ihre Arbeitsprozesse und bietet erstklassigen Service. Das engagierte Team unterstützt Sie von der Planung bis zur Umsetzung für einen reibungslosen Übergang in die digitale Ära. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de. Übrigens, die Systemhaus Ulm GmbH ist seit 30 Jahren Ihr zuverlässiger IT-Full-Service-Partner in der Region.
Wir gehen den Ablauf der Ereignisse jetzt mal durch und fangen am Freitagabend gegen 18.15 Uhr an. Um diese Zeit hat der 44-jährige Mann das Café am Ulmer Münster betreten. Diese Starbucks-Filiale, die befindet sich nördlich des Ulmer Münsters am Münsterplatz. Links davon ist eine Drogerie, rechts ist ein Lebensmittelladen. Und als der Mann damals in das Café hineingegangen ist, muss er recht unauffällig gewirkt haben, oder?
Ja, er war normal gekleidet. Er ist da rein, hat erstmal einen Kaffee bestellt und mit der Bedienung dort geredet, zwei, drei Worte gewechselt. Und dann ging er nochmal raus, wollte eine Zigarette rauchen. Und dann hat er auch ein Pärchen gefragt, bevor er rausging, ob die auf seine Reisetasche ein Auge haben können. Also ganz normal macht man, wenn man irgendwo fremd ist und vielleicht Gepäck hat. Dann kam er vom Rauchen zurück und hat den beiden einen Zettel in die Hand gedrückt. Die haben das gelesen, da stand, geht raus, ruft die Polizei, vielen Dank. Und darunter hat er ein Smiley gezeichnet. Das war nicht alles, zudem hat er auch noch 185 Euro hingehalten. Die waren dann total baff, wussten überhaupt nichts damit anzufangen und haben sich auch geweigert. Und dann hat er eben, er hatte so einen Blouson an, relativ groß, weit. Und da hat er eine Seite aufgemacht und hat die Pistole gezeigt. Dann ist es denen natürlich in die Glieder gefahren, der Schreck, und dann sind die sofort raus.
Das heißt, zwei Menschen haben das Café noch direkt verlassen.
Ja.
Was ist dann passiert?
Er hat aus der Reisetasche, die da in der Ecke stand, diese lange Waffe geholt. Sah aus wie ein Maschinengewehr und hat die Leute damit eben bedroht. Also hat die dirigiert an bestimmte Orte. Die einen mussten an die Wand sitzen, die anderen mussten auf die Theke sitzen. Und er war sehr aufgeregt anscheinend, haben die Geiseln erzählt im Nachgang. Er hat gezittert, er hat geschrien. Also er war völlig quasi aufgelöst. Man hat gemerkt, er hat ja selbst vielleicht auch Angst. Und dann hat er einen rausgeschickt, nochmal von den Geiseln. Also das war ein Mann. Und zwar hat sich dann nachher herausgestellt, dass er ihn rausgeschickt hat, weil der so groß und so stark ausgesehen hat und er Angst hatte, dass dieser Mann ihn überwältigen könnte. Als nächstes gingen dann oder konnten zwei junge Frauen gehen, die waren, oder Teenager, die waren gerade erst mal 14 Jahre alt und die haben beide so geweint und waren so außer sich vor Angst, dass er die auch hat gehen lassen. Also es waren dann relativ schnell, 1, 2, 3, also schon mal 5 von den insgesamt 12 Geiseln waren weg. Mhm. Die restlichen 7 blieben erstmal noch, mussten bleiben.
Als wir in der Redaktion davon erfahren haben, dass da gerade was irgendwie los ist, war es ja schon recht spät. Und normalerweise sind die meisten Reporterinnen und Reporter nach 19 Uhr längst im Feierabend. An diesem Freitagabend war das aber nicht so. Ich war auch selbst noch in der Redaktion und der Grund dafür ist ziemlich banal. Wir veranstalten in der Redaktion immer mal wieder ein Mario Kart Turnier im Konferenzraum. Das heißt, nach Feierabend werden dann die Controller und die Konsole ausgepackt, wir bestellen Pizza und alle, die Lust haben, können halt nach Feierabend noch da bleiben und mitspielen. Und dadurch war in der Redaktion um die Zeit noch einiges los und die Stimmung war ziemlich gut, bis dann plötzlich die Meldung reinkam, da ist ein großer Polizeieinsatz am Münsterplatz. Man kann sich vorstellen, da war dann erstmal nichts mehr mit entspannt irgendwie Pizza essen oder spielen. Wir waren alle ziemlich schockiert, weil dann auch schnell von einer Geiselnahme wirklich die Rede war. Und wir hatten aber halt dadurch, dass so viele da waren, auch gleich einige Leute zusammen, die sich um den Fall gekümmert haben. Das heißt, einige sind an die Rechner und unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Stelzer, der ist dann direkt in die Innenstadt gegangen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Zuerst ist er an den nördlichen Münsterplatz gelaufen. Da war aber schon abgeriegelt und ein Polizist hat die Leute, die dort standen, weggeschickt. Matthias Stelzer ist aber erstmal dort stehen geblieben und wir hören mal kurz rein, was er damals dort mitbekommen hat.
Es war dann so, dass der Polizist mich irgendwann loshaben wollte und sagte, was stehen Sie hier eigentlich noch rum? Dann habe ich halt mitgeteilt, dass ich von der Südwestpresse bin. dann konnte ich da stehen bleiben und das fand ich deshalb spannend, weil ich relativ schnell gemerkt habe, der hat ein Funkgerät am Revers und es war dann so laut, dass ich mitbekommen konnte, was die Einsatzleitung da so alles erzählt hat. Das heißt, ich habe dann relativ schnell erfahren, wo neue Polizeikräfte herkommen, dass so ein Einsatzfahrzeug, das abgeschirmt war, gepanzert war, kam dann, weiß ich nicht mehr, aus Göppingen oder Biberach, aber ich konnte halt nachverfolgen, wie sich der Einsatz entwickelt hat und habe dann auch sehr schnell mitbekommen, dass es um Starbucks geht, was vorher auch nicht klar war, weil es hieß nur nördlicher Münsterplatz. Immer wieder kam Achtung, es zeigt sich jemand an der Scheibe. Also es war klar, dass die Bedrohungslage im Starbucks war. Und ich habe an dieser Stelle aber nichts eingesehen. Und dann habe ich selber versucht, mal die Richtung zu wechseln, bin dann rübergelaufen in die neue Mitte und von dort vors Stadthaus. Und da war ich dann länger und da waren auch viele Leute. Da war eine Veranstaltung im Stadthaus zu dieser Uhrzeit und irgendwie hat die Polizei die dann aufgelöst. Aus Sicherheitsgründen nehme ich an. Dann standen da viele Leute, dann auch Schaulustige, weil der Münsterplatz dann zu diesem Zeitpunkt auch schon ganz, also weiträumig abgesperrt war.
Für diejenigen, die sich in Ulm nicht auskennen, das Starbucks-Café am Rande des Münsterplatzes, das ist vom Stadthaus aus nicht zu sehen. Also die Polizei hat das Gelände an diesem Abend wirklich großflächig abgesperrt, aber sich nicht so richtig dazu geäußert, was da eigentlich los ist. Und man konnte das als Passant von diesem Ort dann nicht sehen.
Da wenig Informationen unterwegs waren, standen da Leute, die mit Handykameras versucht haben, Videos zu machen. Es war ein großes Gerede, was ist denn wohl los? Und man wusste es nicht so genau. Aber da standen bestimmt 30, 40 Leute. Das war irgendwie so Stimmung unter Neugierigen, sage ich mal. Und dann urplötzlich kamen dann vier und in dieser Nacht, die ja relativ ruhig ist, also ein Abend, ein Freitagabend, vier sehr laute Schläge, also Schüsse, die waren eher dumpf. Das hat man also deutlich gehört und vor allem stand dann ein Polizist da unmittelbar vom Stadthaus, der dann, kann man sich fragen, ob er etwas übertrieben hat, der dann gerufen hat, Achtung, weg hier, hier fliegen Kugeln. Und dann brach unmittelbar Panik aus. Die meisten Leute sind sofort weggerannt, im Normalfall Richtung Hirschstraße, also in die Fußgängerzone rein. Und das dauerte dann, bis die wieder zurückkommen. Also die haben dann von dort irgendwie geschaut, aber es war immer nur unklar, was da eigentlich passiert ist.
Diese vier Schüsse, die sind etwa gegen 20.20 Uhr gefallen. Was man dann vom Stadthaus aus nicht sehen konnte, das war in dem Moment, als der Täter mit der letzten Geisel aus dem Café gekommen ist. Er hat eine junge Frau bei sich noch gehabt, der hatte eine Waffe an den Nacken gehalten. Und dann hat ein Scharfschütze des Spezialeinsatzkommandos auf ihn geschossen. Eine Kugel hat den Geiselnehmer im Gesicht getroffen, eine hat ihn im Arm getroffen und er ist dann schwer verletzt zu Boden gegangen.
Das kam natürlich dann alles im Prozess auf. Da hat man das ja dann genau auseinanderdividiert, analysiert und nochmal wiederholt. Die Geisel, die letzte war ja die Starbucks Managerin, die blieb eben bis zum Schluss die letzte Geisel. Es kam dann in der Verhandlung zutage, dass zwischen ihm und ihr genau 20 Zentimeter Platz waren. Das hat dann der Einsatzleiter der Bereitschaftspolizei Ulm ausgesagt. Das ist verdammt wenig, würde ich mal sagen. Sie hatte sicherlich in dem Moment nicht so richtig mitbekommen, würde ich mal sagen, aber dass sie nah bei ihm war, wohl schon. Und sie wäre nach dem Schuss und nachdem er zu Boden gegangen war, noch kurz wie angewurzelt stehen geblieben und sei dann blutüberströmt, also von der Verletzung des Geiselnehmers, einem Beamten in den Arm gesprungen. So hat sie es geschildert und so wurde es geschildert.
Die Situation war dann ja immer noch recht undurchsichtig für die Polizei, aber für die Öffentlichkeit natürlich umso mehr. Und so etwas ist oft ein Nährboden für Gerüchte und Spekulationen. Wobei natürlich nachvollziehbar ist, dass die Menschen wissen wollen, was sich da mitten in ihrer Stadt abgespielt hat. Und als Reporter versucht man genau das dann auch herauszufinden. Also im Kern geht es auch darum, die Gerüchte von den Fakten zu trennen. Wie viel wusste man denn in den Tagen nach der Tat wirklich darüber?
Also die Tat war ja am Freitagabend und man muss sagen, relativ schnell waren einige Dinge klar. Bereits am Montag wussten wir, dass er aus Unna war, also Nordrhein-Westfalen kam, dass er bei der Bundeswehr war und dass er schon an einem posttraumatischen Belastungssyndrom litt. Das hatten natürlich nicht nur wir recherchiert, das muss man zugeben, sondern es gibt ja auch andere Medien, die da auch dran waren. Und das gab dann einfach durch diese ganzen anderen Berichterstattungen gab es schon ein relativ gutes Bild. Die Polizei hat damals schon auch, also Polizei Ulm hat schon auch Informationen mitgeteilt, zum Beispiel, dass diese Waffen, eine Pistole und eben dieses Maschinengewehr oder diese Langwaffe, wie man auch sagte, dass es gar keine echten waren. Es war natürlich verblüffend, dass es im Grunde genommen Spielzeug war, aber die eben wirklich täuschend echt ausgesehen haben. Und es kam, glaube ich, auch schon am Montag zutage, dass er Suizidgedanken hatte.
Von diesen Suizidgedanken haben die Medien dann aus Sicherheitskreisen erfahren. Offensichtlich wollte er bei dieser Tat erschossen werden. Und normalerweise berichten wir ja nicht einfach über Suizide oder Suizidversuche, um keine Nachahmereffekte auszulösen. In dem Fall haben wir aber darüber berichtet.
Ja, das stimmt. Das machen wir normalerweise überhaupt gar nicht. Aber in dem Fall kann man es ja nicht verschweigen. Das war die Motivation für die Tat. Da kann man nicht einfach sagen als Medium, wir tun jetzt so, als ob das nicht existiert hat. Es gäbe ja dann gar keine Logik in dem Ganzen. Und deswegen haben wir auch gesagt, dass er sich umbringen wollte, mithilfe dieser Tat, ja.
Wir reden da jetzt auch hier im Podcast darüber, deswegen einfach nur kurz der Hinweis, wenn das Thema Suizidgedanken selbst für irgendjemanden, der jetzt gerade zuhört, eine Rolle spielt. Es gibt mit der Telefonseelsorge eine sehr gute und hilfsbereite Anlaufstelle für Menschen, die in schwierigen Lagen Unterstützung brauchen. Man kann da anrufen, man kann eine Mail schreiben, man kann chatten, immer anonym und kostenlos. Und ihr findet die Telefonnummern und Kontaktmöglichkeiten alle online unter www.telefonseelsorge.de. Wir packen die Infos aber auch nochmal in die Shownotes. Wenn wir jetzt zurück zu unserem Fall kommen, wir haben ja schon gesagt, der Geiselnehmer, der ist durch die Schüsse der Polizei schwer verletzt worden. Er wurde auch im Gesicht getroffen und der wurde dann relativ lang behandelt in den Wochen und auch Monaten danach. Im Juni 2024 ist dann Anklage gegen den Mann erhoben worden und da hat sich dann auch schon so gezeigt, dass die Informationen, die in die Medien durchgesickert sind oder auch ganz offiziell an die Medien weitergegeben wurden, dass das alles Hand und Fuß hatte. Die Staatsanwaltschaft ist in der Anklage nämlich auch davon ausgegangen, dass der 44-Jährige die Polizei zu einem sogenannten finalen Rettungsschuss zwingen wollte. Das ließ sich dann unter anderem auch daraus schließen, dass er bei dieser Geiselnahme keine Forderungen an die Polizei oder an irgendjemand anderen gestellt hat, was man ja sonst bei einer Geiselnahme erwarten würde. Irgendwas will ein Geiselnehmer ja. Und der Mann hatte ja eine militärische Ausbildung. Also er hatte sehr wahrscheinlich eine genaue Vorstellung davon, was er tun muss, welche Bedrohungslage er auch herstellen muss, damit die Sicherheitskräfte auf ihn schießen. Am 6. September hat dann der Prozess gegen den Mann begonnen und da hast du den Angeklagten dann zum ersten Mal gesehen.
Ja, richtig. Man sitzt ja da in diesem Zuschauerraum und da ist rechts daneben so eine Wand. Dahinter ist eine Tür und der Sicherheitsdienst der Polizei führt da immer die Angeklagten raus. Und er kam hinter der Wand vor und man hat sein Gesicht von der Seite gesehen und hat gesehen, dass das untere Teil fehlt. Das Kinn fehlte und der Anblick war sehr schockierend. Ich hätte das nicht so erwartet. Man wusste, dass er ins Gesicht geschossen worden war. Aber natürlich nicht, wie sich das ausgewirkt hat und was da dann verletzt worden ist. Er lief dann eben an mir und den anderen vorbei zum Tisch für seinen Rechtsanwalt und sich selbst. Und ich war ziemlich schockiert, muss ich sagen.
Er hat dann ja auch ausgesagt im Gericht, wie hat er denn gesprochen und wie ist er insgesamt aufgetreten?
Also er ist von der Statur her nicht besonders groß, muss man sagen, und also eher schmächtig. Er hat sehr leise gesprochen, aber auch sehr unverständlich, natürlich wegen seiner Verletzung. Man hat ihn wirklich schlecht verstanden. Er hat sich bemüht, aber es waren viele Worte, die einfach nicht deutlich hervorkamen. Und er hat insgesamt, er war schüchtern.
Und was hat er erzählt?
Er hat von seinen Afghanistan-Einsätzen gesprochen, die er, ich meine, 2008 und 2011 hatte. Es waren insgesamt zwei. Und schon nach dem ersten hat er eigentlich gemerkt, dass ihn das sehr belastet, was er dort erlebt. Er sah zum Beispiel, hat er erzählt, wie man Zivilisten erschießt. Er hat Kameraden sterben sehen. Er hat Angriffe aus der Luft, also Raketenangriffe erlebt. Also es war einfach für ihn schon nach dem ersten Einsatz damals klar, er verkraftet diese ganzen Erlebnisse nicht gut. Davon hat er erstmal berichtet und wie es dann auch weiterging in seinem Leben.
Das heißt, er hatte schon nach dem ersten, aber dann erst recht nach dem zweiten Einsatz in Afghanistan eine dauerhafte psychische Belastung. Wie hat die sich dann entwickelt und ausgewirkt zu Hause?
Also er hat vor allem angefangen, Alkohol zu trinken und war sehr aggressiv. Also er konnte bestimmte, vor allem Lärm konnte er überhaupt nicht ertragen. Das hat ihn immer an diese Raketenangriffe erinnert. Ja, er war eigentlich depressiv auch. Sein Leben war nicht gut. Es hat sich nicht in normale Bahnen zurückentwickelt. Der einzige Lichtblick war eigentlich, dass er 2020 geheiratet hat und das Ehepaar ein Kind bekommen hat. Und da dachte er dann auch, es geht aufwärts. Er konnte mit dem Trinken aufhören und das war schon mal ein guter Startpunkt. Aber es hat eben nichts genutzt. Zum Beispiel war er nicht in der Lage, auf sein Kind aufzupassen. Wenn das geschrien hat, dann gab es Situationen, da ist er entweder vor die Tür gegangen oder er hat das Kind auch mal genommen und hat es zu seiner Schwiegermutter gebracht. Er hatte Angst, so hat er gesagt, dass er dem Kind was antut. Und er war so reflektiert, dass er eben gemerkt hat, er muss jetzt was unternehmen zum Schutz seines Kindes und hat es eben dann lieber weggebracht. Das ging dann auch nicht mehr lange gut. 2023 hat er dann die gemeinsame Wohnung verlassen. Er war ja noch bei der Bundeswehr, er konnte da wohnen, er hatte da ein Zimmer, war da aber meistens alleine. Also hat sehr zurückgezogen gelebt. Er hat auch nicht gearbeitet bei der Bundeswehr. Also er hatte keinen Dienst. Er war arbeitsunfähig geschrieben und hat dann da wieder angefangen zu trinken und fühlte sich auch einsam deshalb, weil innerhalb der Bundeswehr, so hat er es erzählt, diese psychischen Belastungen, also psychische Erkrankungen, nicht akzeptiert werden. Also es würde eher noch akzeptiert werden, dass man Alkoholiker ist oder Drogen nimmt und dann eine Therapie braucht, aber jetzt nicht, wenn man psychische Probleme hat.
Er hatte dann ja auch Angstzustände, er hatte Schlafstörungen und dann gab es noch ein Ereignis, das, kann man glaube ich so sagen, ihn wirklich in eine Sinnkrise gestürzt hat.
Ja genau, also er hatte eben diese ganzen Albträume von den Einsätzen, von den Ereignissen dort. Er war so traumatisiert und konnte ja auch gar nicht mehr schlafen. Und dann kam 2021 etwas, eine politische Entscheidung, die ihn wirklich aus der Bahn geworfen hat. Das kann man sich vielleicht als Außenstehender nicht so vorstellen, aber er hat sein Leben riskiert, viele andere auch. Er hat diese schrecklichen Erlebnisse gehabt. Und dann sagt die Bundeswehr bzw. die Bundesregierung, wir ziehen uns jetzt aus Afghanistan zurück. Und da hat er dann einfach gesagt, für was war das alles? Wer ist da alles für gestorben? Wer hat diese ganzen Dinge erleben müssen und das war für ihn einfach eine Sinnkrise, muss man so sagen, ja.
Wie ist er dann mit dieser Krise umgegangen?
Schlecht, es ging ihm immer schlechter. Er hatte ja an sich keine Hilfe zunächst. Er hatte immer mal wieder, glaube ich, Therapien, Kurzzeittherapien, die aber jetzt seine posttraumatische Belastungsstörung in der Weise nicht behandelt haben. Er hatte unkontrollierte Wutausbrüche und er hatte Panik. Attacken. Also er war wirklich schlecht dran. Er hatte sich selber 2-3 Wochen mal einweisen lassen. Er war 2-3 Wochen in einer psychiatrischen Einrichtung, wo ihm aber natürlich in 2 oder 3 Wochen nicht geholfen werden konnte. Also da kommt nichts bei rüber. Und hat dann eben keine Traumatherapie bekommen. Saß mehr oder weniger als arbeitsunfähig geschriebener Soldat in seiner Stube, hat keinen Kontakt zu seinen Kameraden gehabt und hat angefangen wieder zu trinken und war auch spielsüchtig.
Jetzt ist das ein Punkt, wo ich echt hellhörig werde, wenn ein Soldat nach 2 Einsätzen im Ausland mit solchen großen psychischen Problemen zu kämpfen hat, dann müsste er bei der Bundeswehr entsprechend versorgt und unterstützt werden. Welche Unterstützung hat er denn von der Seite der Bundeswehr bekommen?
bis dato hatte er nur Kurzzeittherapien und keinen Therapieplatz für eine richtige Traumatherapie. Sie haben ihn, das war dann 2023, haben sie ihn vertröstet auf Ende 2024, da würde er dann einen Therapieplatz bekommen. Es war aber in der Verhandlung kein Thema, also dass da jetzt man irgendwie ein Wort verloren hätte, ob das die Bundeswehr, ob die da verantwortungslos war oder sowas in der Richtung, das war kein Thema.
Mich überrascht es ehrlich gesagt, dass in der heutigen Zeit es offenbar noch so schwer sein kann, in der Bundeswehr dann wirklich eine intensive psychologische Betreuung zu bekommen, wenn man sie braucht. Ich will jetzt auch nicht andere psychische Erkrankungen kleinreden, aber die Art der Behandlung, die der Mann bekommen hat, die scheint mir nicht angemessen gewesen zu sein für das, was er durchgemacht hat. Ist er da eine Ausnahme oder kommt sowas öfter vor?
Ich habe jetzt ein bisschen nachrecherchiert in der Zwischenzeit und er ist kein Einzelfall. Es gibt wahrscheinlich einfach nicht genug Therapieplätze für solche psychischen Erkrankungen. Es gab einen zum Beispiel, der war im Einsatz im jugoslawischen Bürgerkrieg, was jetzt schon mal eine Weile her ist, der noch immer unter seinem Trauma leidet und nie einen Platz bekommen hat, aber aus dem absurden Grund, weil man ihm dann gesagt hat, das ist schon zu lange her, das ist schon verjährt, also schon auch ein Hammer eigentlich. Aber es gibt auch durchaus Leute, denen geholfen wird. Das kann man nicht so pauschalisieren. In Ulm speziell, muss man sagen, wird gerade eine psychiatrische Klinik gebaut, direkt am Bundeswehrkrankenhaus. Die soll jetzt in, glaube ich, 2027 fertig sein.
Ich glaube, man kann sagen, seinen Tiefpunkt hat der Mann dann Ende 2023 erreicht, an Weihnachten, weil da hat er Weihnachten alleine verbracht.
Ja, der Klassiker, muss man sagen. Die Weihnachtszeit, er konnte nicht zu seiner Familie, es war nicht möglich. Und er saß da alleine in der Kaserne, also er hatte ja wirklich gar niemanden. Er ist dann nach Berlin gefahren, warum, hat er nicht erklärt, warum ausgerechnet Berlin, und hat dann da Medikamente genommen, um sich zu töten, um sich selbst zu töten.
Wir haben auch schon gesagt, die Störung, an der er gelitten hat, das war eine posttraumatische Belastungsstörung. Und was genau da dahinter steckt, das erklärt uns jetzt mal kurz unsere Kollegin Janina Hirsch.
Die posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS, ist eine psychische Erkrankung. Sie kann entstehen, wenn Menschen mindestens ein extrem belastendes Ereignis erlebt haben. Gemeint sind damit außergewöhnliche oder katastrophale Situationen, die fast jeden Menschen stark erschüttern. Ursache für PTBS ist also ein psychisches Trauma. Das kann vorliegen, wenn ein Mensch zum Beispiel mit dem Tod bedroht oder sexuell missbraucht wurde oder wenn er das Gefühl hatte, sich in einer lebensgefährlichen Situation zu befinden. Ein Trauma kann aber auch dann entstehen, wenn man eine bedrohliche oder lebensgefährliche Situation beobachtet, zum Beispiel wenn man erlebt, dass vor den eigenen Augen ein Mensch erschossen wird. Nicht jedes erlebte Trauma löst PTBS aus. Wenn ein Mensch mehrere traumatische Erfahrungen macht, steigt aber mit jeder dieser Erfahrungen die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie PTBS entwickelt. Zu den Symptomen der Erkrankung zählt, dass der oder die Betroffene das traumatische Ereignis wieder und wieder durchlebt.
Wenn man sich jetzt diese Geschichte bis zu diesem Punkt ansieht, werden wahrscheinlich die meisten sehr viel Verständnis für diese Person aufbringen, dass es diesem Menschen einfach sehr schlecht geht und er nicht die entsprechende Hilfe, die er benötigt, bekommt. Und jetzt sind wir aber an genau dem Punkt, wo sich das verschiebt, weil er weiter überlegt, wie findet er einen Ausweg aus der ganzen Situation, und dann kommt er auf die Idee mit dieser Geiselnahme. Wir haben ja schon gesagt, dadurch, dass er bei der Bundeswehr gewesen ist, hat er sich ausgekannt mit solchen Gefahrensituationen. Das heißt, er konnte als ehemaliger Soldat davon ausgehen, wenn er Unschuldige mit einer echt wirkenden Waffe bedroht, dann greifen die Sicherheitskräfte an irgendeinem Punkt ein und dann schießen die auf ihn. Aber hat er sich irgendwelche Gedanken darüber gemacht, was das, was er da vorhat, für die Menschen bedeutet, mit denen er es vorhat? Er musste ja Menschen in Angst und Schrecken versetzen, er musste eine glaubwürdige Bedrohung herstellen, damit sein Plan aufgeht.
Also selbst die Staatsanwaltschaft bzw. die Anklage ging ja davon aus, dass er diese Störung hat, dass er dieses Trauma hat. Und ging auch schon in der Anklage davon aus, dass er vermindert schuldfähig war in dem Moment. Er hat es dann nach seiner Tat reflektiert und hat natürlich gemerkt, dass er andere Menschen traumatisiert hat mit seiner Tat. Ja. Das hat er gemerkt, aber davor bzw. währenddessen war ihm das nicht klar.
Bevor wir zu den Geiseln kommen und auch zu den traumatischen Erfahrungen, die er dann bei diesen Menschen ausgelöst hat, gehen wir nochmal kurz zum Morgen der Tat. Der 44-Jährige war da ja noch in Nordrhein-Westfalen und am Abend war die Geiselnahme in Ulm. Wie ist es dazu gekommen?
Man muss sagen, er hatte ja eigentlich zwei Suizidversuche hinter sich. Tatsache war, er hatte diesen Suizidgedanken immer noch. Und er hat irgendwie entschieden, es nicht an diesem Heimatort zu tun, sondern er wollte irgendwie weg. Er hatte ja keinen Kontakt zu seiner Familie, hat aber seinem Sohn, ein Kleinkind, noch etwas übergeben wollen, schenken wollen. Das war in einer Tüte drin. Er fuhr dann zu der Wohnung seiner Frau und seines Kindes und hat dann da früh morgens die Nachbarin rausgeklingelt und hat der diese Tüte in die Hand gedrückt. Die kannte ihn auch und die kannte auch die Frau gut und die hatten einen guten Kontakt. Die wusste um diese Hintergründe und hatte ein bisschen Angst vor dem, als er da stand. Hat die Tüte aber in Empfang genommen und wollte aber auch verhindern, dass er nochmal in die Wohnung hochgeht und klingelt. Und sie hat die Tasche genommen und er wollte aber rein ins Haus und hat dann auch schon der Nachbarin die Pistole gezeigt. Also hat sie auch insofern bedroht. Danach hat er sich ins Auto gesetzt und fuhr einfach Richtung Süden. Von Iserlohn, nach Iserlohn, ist er in Richtung Süden gefahren und hat sich nicht überlegt, wo er hin will, gar nicht. Und da war er jetzt schon ein Stück weit gekommen, nämlich nach Ulm und sah die Ausfahrt Ulm auf der Autobahn, so hat es er beschrieben. Ihm fiel dann ein, dass da ein Bundeswehrkrankenhaus ist und deswegen ist er rausgefahren. Komplett banal.
Den restlichen Verlauf des Abends, den haben wir schon nachgezeichnet, deshalb würde ich jetzt gern über die Perspektive der Opfer sprechen, über die Perspektive der Geiseln. Offenbar haben sich im Nachhinein ja nicht so wenige Menschen in Ulm gefragt, wie es ihnen in so einer Situation gegangen wäre als Geisel. Für die Menschen, die da aber in diesem Café drin waren, war das kein Gedankenspiel, sondern die haben das wirklich erlebt. Und so viel kann man, denke ich, sagen, diese Menschen haben alle stark darunter gelitten. Eine der Geiseln, über die haben wir schon kurz gesprochen, war die Leiterin des Cafés, eine Frau Anfang 30, die der Täter dann bis zum Schluss der Geiselnahme nicht freigelassen hat. Und diese Frau, das hat man im Prozess erfahren, die hätte ganz am Anfang entkommen können, hat sich aber dagegen entschieden.
Ja, es war wirklich, wie soll man sagen, bewundernswert. Sie war beauftragt vom 44-jährigen Geiselnehmer, die Hintertür im Café abzuschließen. Und er ist aber nicht mitgegangen. Er musste ja auch die vorderen, also im Vorraum oder im Hauptraum, im Gastraum, die Leute auch unter Kontrolle halten. Also ist er nicht mitgegangen und sie ist zu der Hintertür gegangen und hat den Schlüssel umgedreht und hat kurz überlegt, wie sie geschildert hat, natürlich zu fliehen, was man voll verstehen hätte können. Aber sie hat es nicht getan. Sie hat es nicht getan aus Verantwortungsbewusstsein, weil sie dachte, sie ist für ihre Gäste verantwortlich. Also hat sie die Tür abgeschlossen und ist zurück in den Gastraum.
Und sie war dann die Person, die bis zum Ende beim Geiselnehmer bleiben musste. Im Prozess hat sie, denke ich, kann man auch sagen, eine besondere Rolle gespielt, weil sie der Polizei vorgeworfen hat, zu wenig unternommen zu haben in der Situation. Es wurde zum Beispiel kein Versuch gemacht, über ein Megafon oder per Telefonanruf ans Café irgendwie Kontakt herzustellen zu den Geiseln oder zum Geiselnehmer. Die Polizei war draußen, die waren drinnen und es gab keine Kommunikation dazwischen.
Sie saß als Nebenklägerin im Gerichtssaal, muss man sagen. Also sie saß die ganze Zeit dabei, was auch schon eine große Belastung ist. Sie hat ja den Geiselnehmer seitdem auch nicht mehr gesehen. Sie war sicher genauso schockiert von seinem Anblick wie alle anderen auch. Und dann war der Einsatzleiter der Bereitschaftspolizei Ulm, wurde vernommen als Zeuge von Richter Michael Lang. Und hat es so geschildert, wie die eben erstmal die Bereitschaftspolizei, die war gleich nebendran im neuen Bau, der ist ja von Starbucks Café am Münsterplatz vielleicht 200 Meter entfernt. Also die waren schnell vor Ort und haben sich dann positioniert um das Café rum. Weil die Bereitschaftspolizei Ulm nicht dafür ausgebildet ist, haben die dieses Spezialeinsatzkommando angefordert. Und da mussten die einfach warten, bis die ankommen. Und bei dieser Vernehmung unterbrach dann die Managerin des Cafés weinend den Einsatzleiter. Also sie fing an zu weinen und dann wurde so quasi kurz die Vernehmung unterbrochen und dann hat sie direkt mit dem Einsatzleiter gesprochen und hat ihm vorgeworfen, dass er sie mit einem Mann, mit diesem Geiselnehmer, rund 2 Stunden völlig, völlig allein gelassen habe. Und zwar eben, wie du sagst, ist insofern, dass es wurde weder telefoniert, man hätte ja anrufen können in der Filiale als Polizei und irgendwie Kontakt zum Geiselnehmer oder zu ihr aufnehmen können. Es wurde nicht durchs Megafon Kontakt aufgenommen. Sie wusste definitiv nicht, was überhaupt draußen vorgeht. Was ist der Plan der Polizei? Sie hat sich einfach nur allein gelassen gefühlt. Und das hat sie eben dem Polizisten oder Polizeibeamten vorgeworfen. Und der hat es dann versucht zu erklären.
Was hat er da gesagt?
Er hat gesagt, man hätte relativ schnell gewusst, dass es nicht um Geld gehen würde, also kein Erpressungsversuch. Man habe auch relativ schnell gewusst, dass er suizidgefährdet ist und vielleicht diesen finalen Rettungsschuss provozieren wollte. Und man habe vor allem eben auf dieses Spezialeinsatzkommando gewartet, weil man nicht in der Lage gewesen wäre, das jetzt diese Situation selbst zu lösen und nur das einzige Ziel wäre gewesen, die Lage stabil zu halten. Genau so, wie es eben davor war. Die meisten Geiseln waren unversehrt nach draußen gelangt. Man hätte nichts Neues gehört von ihm, also eben keine Forderungen. Und das wäre das Ziel gewesen. Und er wäre sich ziemlich sicher, hat er dann noch gesagt, dass wenn man anders gehandelt hätte, sprich vielleicht versucht hätte zu stürmen, hätte er sagen können, dass sie dann nicht mehr hier sitzen würde. Ist natürlich im Nachhinein auch nicht richtig, weil er hatte ja nicht mal richtige Waffen, aber klar, das konnten die damals noch nicht wissen.
Der Rest von dem, wovon sie ausgegangen sind, hat sich dann als richtig herausgestellt, aber wissen konnten sie es auch nicht, dass ihre Einschätzung da richtig ist. Das heißt, die Polizei hätte sich irren können?
Ja, die hätte sich natürlich irren können, sie wussten es nicht. Und dann auch die Erklärung des Polizeibeamten im Gerichtssaal war der auch nicht genug. Das hat man gemerkt. Er hat ihr dann angeboten, dass sie sich mal treffen und eine Tasse Kaffee trinken. Ist okay, aber ich weiß nicht, ob es irgendwie geholfen hat.
Man sieht schon an diesem einen Beispiel, wie viel Leid der Geiselnehmer mit seiner Tat verursacht hat. Und das war jetzt nur eine der Geiseln. Wenn man sich die Artikel zu dem Verfahren durchliest, dann merkt man, dass die anderen aber genauso ihr Trauma davongetragen haben.
Ja, die waren alle durch die Bank traumatisiert. Es war wirklich mitleidserregend, was die geschildert haben, wie es ihnen heute bzw. damals im September bei der Gerichtsverhandlung nach einem Dreivierteljahr gegangen ist. Ich kann von einem Pärchen aus der Ukraine berichten. Die waren damals, die haben in Bloching gewohnt und sind nach Ulm zum Bummeln gefahren an diesem Tag, diesem Freitagabend und sind dann eben auch im Café gelandet. Und also das Schlimmste für sie war, dass sie kein Deutsch verstanden haben. Also er hat ja Anweisungen gegeben, wo setzt man sich hin, was soll man tun, und sie haben einfach nichts verstanden und haben ständig Angst gehabt, was falsch zu machen. Und durch dieses Falschmachen eben die Gefahr oder gefährdet zu sein, erschossen zu werden oder so. Also sie wussten schlichtweg nicht, was will er. Und allein schon diese Ungewissheit hat eine dermaßen Angst und ein Trauma ausgelöst. Die junge Frau hat berichtet, dass sie ja vom Krieg aus der Ukraine geflohen ist und jetzt eigentlich noch mehr traumatisiert ist als zuvor. Also sie war einfach völlig durch. Und der Freund, also ihr Freund, der hatte zuerst gesagt im Gericht, nee, mir geht's eigentlich total gut, ich habe davon nichts übrig behalten. Und dann kam aber im Laufe der Vernehmung noch raus, dass er einfach, als er jetzt nach Ulm gefahren ist, schon so ein ungutes Gefühl hatte und dass er natürlich auch traumatisiert war. Also das waren die zwei. Ganz schlimm war auch eine Studentin aus Mexiko, die hat in Ulm an der Uni studiert und ist auch dahin, eigentlich zum Lernen. Machen ja viele mit dem Laptop dann da Kaffee trinken und irgendwas schreiben, lernen. und die an der Wand saß und die Augen zugemacht hat und gebetet hat und an ihre Familie in Mexiko gedacht hat und wirklich meinte, ihr letztes Stündchen hat geschlagen, die so eine Todesangst hatte und auch nicht mehr ein- und aus wusste und dann nach Karlsruhe gezogen ist, ihre Prüfung versaut hat, eine der Prüfungen an der Uni, weil sie sich nicht mehr konzentrieren konnte, Schlafstörungen hat und jetzt auf dem Weg zur Gerichtsverhandlung von Karlsruhe nach Ulm im Zug Soldaten gesehen hat und dann völlig panisch reagiert hat, wollte nur noch raus, hat sie geschildert. Sie hat auch geweint bei der Befragung durch den Richter. Und ein Mann, der mir auch sehr, das ist mir sehr nahe gegangen, weil der ging aufs Klo und als er rauskam, stand dann der Geiselnehmer mit der Pistole vor ihm. Davor war noch alles normal und als er rauskam, ist er mit einer Pistole empfangen worden vor der Brust. Und der hat jetzt auch seitdem Schlafstörungen, Albträume und kann in keinen Keller mehr gehen. Und das ganz Furchtbare ist, dass er keinen Therapieplatz sich sucht und auch nicht anscheinend angeboten bekommen hat, was ich auch merkwürdig finde. Und einfach dann so gesagt hat, so lapidar, ja, es sei jetzt eben so, aber die Zeit würde das dann vielleicht hoffentlich bereinigen. Das fand ich alles erschreckend. Ich fand auch die Studentin hat keinen Therapieplatz. Von den Ukrainern weiß ich es nicht, aber hat auch nicht so ausgesehen. Also das ist so in der Folge, finde ich, nochmal was. Es hat so eine menschliche Dimension, die, also das hat mich auch nochmal schockiert, muss ich sagen. Ich hätte mir vorgestellt, dass die Notfallseelsorge ja auch sich dann im Nachgang um diese Menschen kümmert, Hilfestellungen gibt, Unterstützung bei der Suche von Therapieplätzen zum Beispiel.
Was du da beschreibst, ist ja schon vom Zuhören schwer auszuhalten. Und die haben das alle im Gericht erzählt und der Geiselnehmer hat es ja auch gehört.
Ja.
Da würde mich jetzt interessieren, hat er sich entschuldigt? Und wie hat er reagiert auf das, was die da erzählt haben?
Also man muss sagen, dass er insgesamt meistens nach unten geschaut hat. Das hat bestimmt mehrere Gründe gehabt. Er hat wegen der Verletzung sich sicherlich komplett geniert und konnte deswegen auch nicht geradeaus schauen. Er hat, glaube ich, mit dem Richter hat er dann schon den Kopf gehoben und dann in die Richtung gesprochen. Aber er musste auch immer wieder, er hatte ein Tuch vor seinem unteren Gesicht, weil er den Speichel auch nicht halten konnte. Ich glaube, er musste da immer wieder Speichel abtupfen und das war schon das eine. Und das andere ist gewesen, als die Zeuginnen und Zeugen ausgesagt haben, hat er immer nach unten, er war völlig beschämt. Er hat sich weggedreht, auch gerade bei der Managerin konnte er nicht ins Gesicht sehen. Entschuldigt hat er sich tatsächlich gleich zu Anfang bei seiner ersten Befragung und er hat zudem der Managerin durch den Anwalt einen Brief überreichen lassen, wo auch eine Erklärung drin stand anscheinend.
Jetzt haben wir uns mit den traumatischen Folgen der Tat für die Opfer beschäftigt. Wir haben uns damit beschäftigt, wie der Geiselnehmer selbst in seinen Einsätzen als Soldat traumatisiert worden ist und wir sind den Ablauf der Tat durchgegangen. Aber bevor wir zum Urteil kommen, müssen wir uns noch ein Thema widmen, das wir auch schon ganz kurz angesprochen haben, und zwar die Frage, ob der Mann vermindert schuldfähig war oder nicht.
Ja, also der Gutachter saß während der ganzen Verhandlungstage dabei und er war auch natürlich vorher schon im Einsatz sozusagen. Also man hat ja zwischendrin mal zwischen der Geiselnahme im Januar und der Anklageerhebung im Juni mal nachgefragt, wie ist der Stand der Ermittlungen. Und da hat damals schon der Staatsanwalt Michael Bischofberger in Ulm gesagt, dass da ein Gutachter eingeschaltet ist. Und der hat auch eben diesen Prozess begleitet und hat dann auch diese Diagnose bestätigt. Da gab es überhaupt keine Zweifel.
Einfach der Vollständigkeit halber will ich noch sagen, es geht hier natürlich jetzt nicht darum, Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung oder auch mit anderen psychischen Erkrankungen zu kriminalisieren. Es geht ganz konkret um diesen Fall, um diese eine Person. Und um eine Tat, die mit dieser Erkrankung des Mannes zusammenhängt. Was aber übrigens auch nicht bedeutet, dass diese Erkrankung als Ausrede für diese Tat herhalten kann oder sollte.
Das würde ich auch nicht sagen. Also man kann, wenn man so im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, ich dachte damals, es ist einfach ein armer Tropf. Natürlich. Allein wie er ausgesehen hat und wie er gewirkt hat. Und auch wenn man die Geschichte gehört hat von ihm im Vorfeld. Man kann sagen, es ist einfach die pure Verzweiflung und es hat ihn dazu getrieben, so zu handeln. Das ist aber nur eine Erklärung und keine Entschuldigung. Dass er bestraft wurde, ist völlig in Ordnung. Er hat schließlich und endlich wenigstens 12 Menschen traumatisiert, den einen mehr, den anderen weniger. Man muss auch sagen, die 2 14-jährigen Mädels, die waren als Nebenklägerinnen aufgetreten im Prozess, weil die seitdem auch Probleme hatten. Allein das Erlebnis, jemanden zu sehen, der die Waffe auf einen richtet oder Waffen hat, hat die schon, es hat schon gereicht in diesem Alter, ja. Und deswegen ist die Strafe, er hat 6 Jahre bekommen, völlig angemessen in meinen Augen. Es ist zweischneidig, er hat nämlich durch die Strafe nicht nur die Strafe, sondern er hat auch die Chance, eine Therapie jetzt zu machen. Also es kommt ihm sogar irgendwie auch zugute. Im Gegensatz zu den anderen, muss man sagen, weil die haben, wie ich vorhin ja schon erwähnt habe, ja keine Therapie bislang oder bis damals jedenfalls gemacht.
Ich habe am Anfang der Folge schon angesprochen, das ist ein komplexer Fall mit schwer gezeichneten Opfern, aber auch mit einem schwer gezeichneten Täter. Inwiefern hat es für dich dann eine Rolle gespielt, während du über den Prozess berichtet hast?
Naja, man versucht ja meistens, wenn man schreibt, distanziert zu schreiben, das ist ja ganz klar, das ist eigentlich Professionalität, sage ich mal, dass man sich da nicht so beeinflussen lässt von seinen Gefühlen. Gleichzeitig muss ich auch zugeben, dass es mir schwer gefallen ist, da so wie sonst zu schreiben, weil da so viele Komponenten, menschliche Komponenten auf einen eingeströmt sind. Eben wie gesagt, dieser arme Tropf von Angeklagter und dann diese wahnsinns traumatisierten Menschen, die da vor einem saßen. Und man hat einfach gemerkt, wie sehr sich ihr Leben verändert hat seitdem. Das war schon manchmal schwer erträglich, muss ich schon zugeben. Ich weiß jetzt nicht, ob man das lesen konnte, herauslesen konnte, das kann ich selber gar nicht beurteilen. Aber Tatsache war, dass mich hat es mitgenommen damals auch sehr.
Wir haben ja auch schon gesagt, es war ein Fall, der in Ulm und im Umland viele Menschen auch beschäftigt hat. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, der Richter, der hat am Ende des Verfahrens diese menschlichen Tragik des Geschehens auf beiden Seiten auch nochmal explizit angesprochen. Also wir haben auf der einen Seite die Geiseln, die traumatisiert sind, die extrem gelitten haben, die offenbar, zumindest bis zum Prozesszeitpunkt, mehrheitlich das auch nicht mit professioneller Hilfe angegangen sind oder angeboten bekommen haben, um das zu verarbeiten. Und wir haben auf der anderen Seite einen Täter, der dieses Leid bei den Menschen verursacht hat, der aber davor selber auch ein Trauma erlebt hat, traumatisiert worden ist und der nach der Tat gezeichnet ist, dass einfach für den Rest seines Lebens er mit dem, was er da gemacht hat und aber auch mit den körperlichen Folgen der Schüsse leben muss. Vielen Dank, Ulrike, dass du von diesem Fall so viel erzählt hast und uns da Einblicke gegeben hast.
Ja, danke auch, Moritz. Man kann wirklich sagen, es ist ein komplexer Fall. Es gibt da überhaupt nicht schwarz und weiß. Also es ist auf jeden Fall definitiv so. Es ist eine Geschichte gewesen, die das Leben schreibt.
Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Akte Südwest ist eine Produktion der Südwestpresse. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@swp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Akte Südwest bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr mehr über Verbrechen und Kriminalität in Baden-Württemberg lesen wollt, dann empfehlen wir euch die Seite swp.de/crime. Dort findet ihr auch unseren kostenlosen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts rund um Akte Südwest. Und wenn ihr gar nicht genug vom Podcast bekommen könnt, dann empfehlen wir euch unseren Fußball-Podcast Spatzenfunk. Dort berichtet die Sportredaktion der Südwestpresse über die Profifußballer des SSV Ulm 1846 Fußball. Unsere Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Spielern und Verantwortlichen, geben exklusive Einblicke und analysieren die Spiele. Den Spatzenfunk findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.